Wir sind das Portal Eigentümlich Frei und der Sender Lightbeat Radio mit der Sendung Asozial, dem marktradikalen Kommentar zur Politik und dem ganzen Rest von und mit Sascha Tamm.
Hallo und herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von Asozial, meinem wöchentlichen Kommentar zur Politik und zum ganzen Rest. Heute beschäftige ich mich mit einem Thema, was nicht so unmittelbar auf der Hand liegt, aber über das man mal nachdenken kann, wenn man sich die politischen Entwicklungen der letzten Jahre oder vielleicht sogar der letzten Jahrzehnte ansieht. Ich beschäftige mich mit dem Konservativismus. Anlass dafür ist eine Titelgeschichte, eine lange Geschichte im Economist, eigentlich zwei Texte sogar. Ich will das jetzt nicht referieren, was da steht. Es hat mir jedenfalls nochmal Anlass gegeben, darüber nachzudenken, was das eigentlich heißen soll, was es sinnvollerweise heißen kann und was es mit Freiheit zu tun hat. Diese wirklich sehr alte politische Bewegung der Konservativismus. Ich werde natürlich nicht der Frage nachgehen können, ob die, oder auch nachgehen wollen vor allem, die CDU nun konservativ sei oder andere Parteien konservativ sind, ob Parteien, die sich direkt konservativ nennen, denn konservativ sind, sondern ich werde vielmehr versuchen, mich mal mit dem grundlegenden Argument, jedenfalls dem aus meiner Sicht und vielleicht auch aus einer freiheitlichen Perspektive grundlegenden Argument der Konservativen auseinanderzusetzen. Und mich fragen, ob das heute sinnvoll ist, das noch zu verwenden? Ich kann die Antwort schon vorausnehmen. Die Antwort ist ja. Und wie man das ausformen könnte und was das mit Freiheit zu tun hat. Nun sind Konservative und Liberale natürlich nicht deckungsgleich. Es gibt da so eine Gruppe, die Konservativ-Liberalen. Das ist auch ein bisschen unklar. Also eine Gruppe von Gedanken. Ich rede gar nicht über Personen. Die Konservativ-Liberalen, die ja irgendwie Überschneidungen haben. Und dafür gibt es auch gute Gründe, dass es da Überschneidungen gibt. Und natürlich gibt es in vielen Ländern, nicht zuletzt in Deutschland, eine starke Tradition der Regierungsbildung, die aus Konservativen und Liberalen gemeinsam besteht. Es gibt auch andere Traditionen. Und wie gesagt, ich gehe der Frage nicht nach, ob die CDU wirklich eine konservative Partei ist. Der Begriff ist schillernd. Ich schließe auch so ein bisschen an das, was Friedrich August von Hayek in einem Aufsatz, der seiner Verfassung der Freiheit beigefügt ist, geschrieben hat, in dem er erläutert, warum er kein Konservativer sei. Und das Grundlegende hierbei ist, dass Konservative natürlich keine richtige Richtung in der Politik haben. Keinen einzelnen sie leitenden Wert oder keine Utopie. Das ist aber gleichzeitig natürlich auch ein Vorzug. Man kann sagen, auch mit Hayek, dass Konservative immer mitgezogen werden in eine Richtung, in eine politische Richtung und sie nur abschwächen können oder sie nur menschlicher machen können vielleicht auch. Sie nur ertragbarer, erfahrbarer machen können. Allein das wäre schon in vielen Situationen etwas gar nicht so Schlechtes. Aber sie haben sozusagen kein Leitbild. Liberale haben das Leitbild, den Staat, die Politik freiheitlicher zu machen. Also sie mehr dazu zu bringen, die individuelle Freiheit, das Eigentum der Menschen zu schützen und davon abzubringen, durch staatliche dirigistische Handlungen in ihren Entscheidungsspielraum einzugreifen. Sozialdemokraten, Sozialisten haben wieder andere Ziele. Sie wollen politisch die Verteilung von Wohlstand regeln. Sie wollen Eigentum nicht akzeptieren. Sie wollen Gerechtigkeit durchsetzen, ohne dass sie so richtig klar sagen können, was das eigentlich heißt. Doch damit will ich mich nicht beschäftigen. Ich versuche mal dem Argument etwas näher zu kommen, was sozusagen der Kern und der für mich heute wertvolle Kern des Konservativismus ist. Konservative haben eine tiefe Skepsis in sich. Das liest man vielleicht nicht zuerst, aber sehr prägnant bei Burke, der sich mit der Französischen Revolution auseinandergesetzt hat. Er war ein Anhänger der individuellen Freiheit, aber im Gegensatz zu vielen anderen, auch Liberalen, auch freiheitlich Eingestellten, hat er die Französische Revolution abgelehnt. Und zwar aus einer tiefen Skepsis heraus, dass von aus einem Zentrum heraus, aus einem politischen Zentrum, aus einem politischen Machtkern heraus eine Gesellschaft umgestaltet, radikal umgestaltet werden kann. Er hat vielmehr befürchtet, dass viele der traditionellen Bindungen, der Überzeugung zerstört werden durch Staat, durch staatliche Gewalt, durch zentralisierte Gewalt, auch durch Terror, das ist ja alles passiert während der Französischen Revolution. Aber dass darin auch eine Illusion oder ein Plan, eine geplante Illusion, kann man fast sagen, zum Vorschein kommt, die Gesellschaft nach konstruierten zentralen Prinzipien zu organisieren, Menschen zu organisieren, Menschenprinzipien zuerst zu unterwerfen. Das ist der Kern seiner Skepsis. Dass vieles zerstört wird, bewusst zerstört wird, was Menschen Halt gibt, was Menschen Vertrauen gibt, was Zusammenleben möglich macht, was Zusammenleben besser macht. Dass Hierarchien zerstört werden. Er war niemand, der an diesen Hierarchien wie spätere Konservative unbedingt festhalten wollte. Er war nur zutiefst antirevolutionär. Er glaubte, dass Veränderungen passieren, dass Veränderungen auch notwendig sind in vieler Hinsicht, dass sie aber nicht durch einen sozusagen einen zentralen Totalschlag passieren sollten, sondern dass sie vielmehr schrittweise dezentral passieren sollten. Das sind seine wesentlichen Argumente gegen die Französische Revolution und ihre Folgen. Und das ist ein sehr vernünftiger Kern des Konservativismus. Skepsis gegen zentrale, allgemeine Pläne. Man könnte das auch Anti-Utopismus nennen. Konservative glauben nicht, dass irgendjemand, egal wer, am Reißbrett eine neue Gesellschaft entwickeln kann. Und vor allem lehnen sie es ab, diese dann mit Gewalt, mit staatlicher Gewalt umzusetzen, diese Pläne. Sie glauben, oder viele von ihnen glauben jedenfalls, dass die Individuen eingebunden sind in sehr komplexe Zusammenhänge. Das Leben eines Menschen wird nicht nur geregelt durch staatliche Gesetze. Libertäre würden sagen, es soll überhaupt nicht durch staatliche Gesetze, sondern nur durch freiwillige Abmachungen geregelt werden. Aber es wird jedenfalls nicht nur geregelt durch staatliche Gesetze, sondern durch Traditionen, auch durch überkommene Hierarchien, durch Religion oder andere Glaubensbekenntnisse, andere Überzeugungen, die oft sehr lange entstanden sind, die oft auch sozusagen einen unhinterfragten Hintergrund für menschliches Handeln geben. Nun könnte man aus einer radikal-liberalen Perspektive oder sagen wir mal einer radikal-freiheitlichen Perspektive sagen, das ist doch alles Quatsch. Die Menschen brauchen nur Freiheit und dann werden sie schon sehen, welche Traditionen sie bewahren und welche nicht. Der Staat hat da nichts zu suchen. Und da ist was dran. Konservative neigen dann dazu, Traditionen sozusagen wiederum selber mit Zwang zu bewahren. Also man merkt wahrscheinlich, ich bin auch kein Konservativer. Ich finde nur dieses Argument sehr richtig im Gegensatz zu allen Versionen der Sozialplanung, des Sozialingenieurstums und so etwas. Zu der Idee, wir verändern jetzt das Zentrum, die Machtzentrale, und dann verändert sich das ganze Land. Das glauben ja vor allem Sozialisten. Die Menschen müssen umerzogen werden. Konservative sind, und zwar zu Recht, sehr skeptisch gegenüber dieser Idee, dass Menschen umerzogen werden müssen, dass Menschen nach allgemeinen Prinzipien, nach allgemeinen Regeln, allgemeinen Vorschriften erzogen werden müssten. Das schlägt sich in ihrer Politik gewöhnlich nieder. Aber das würde ich auch sagen an dieser Stelle, werde ich auch sagen, oder möchte ich auch sagen an dieser Stelle, der Schritt vom konservativen Vorsichtsargument, dem Skepsisargument, dem Argument der Verankerung in gewachsenen Strukturen zu etwas, was dem dann doch wieder widerspricht, zumindest wenn man es erkenntnistheoretisch und sozialtheoretisch betrachtet, ist sehr klein. Denn daraus folgt nicht, dass man irgendetwas, was früher einmal war, automatisch wiederherstellen muss. Also das konservative Argument ist gut als Abwehrargument gegen Sozialplanung, gegen alles Mögliche und als Argument für vorsichtiges staatliches Handeln, für vorsichtige Veränderungen. Das muss Liberalen nicht immer gefallen. Die sind in vielen, manchen Fällen für radikale Änderungen, zum Beispiel für radikale Abschaffung von bestimmten Dingen. Zum Beispiel könnte man als Liberaler für radikal für die Abschaffung der Sozialversicherungssysteme sein. Konservative wollen die höchstens reformieren. Zumindest sollte man die Folgen einer radikalen Abschaffung, die über das rein ökonomische oder über das reine finanzielle hinausgehen, betrachten als Liberaler. Drum ist es in manchen Fällen gar nicht so dumm, wenn Konservative und Liberale zusammengehen, weil das konservative Argument ein korrektives Argument ist im Wesentlichen, ein sehr wichtiges. Aber es ist kein Argument für irgendein Zurück, weil in einem gegebenen Zustand ein Zurück eben auch, wenn es radikal gemacht wird, etwas Revolutionäres ist. Reaktion ist auch Revolution, weil eben die Geschichte keine konkrete Richtung hat. Das konservative Argument funktioniert dann, wenn es Vorsicht fordert, wenn es zur Vorsicht aufruft. Es funktioniert nicht, wenn man sagt, wir müssen zu einem Stand von vor 50 oder 100 Jahren zurück. Es hat eben, wie viele richtig bemerkt haben, keine wirkliche Richtung. Das macht keine wirkliche Richtung, der man hinterherrennt, macht Konservativen zu einer genuinen Regierungspartei. Und das meine ich jetzt nicht böse. In Normalpositionen, in Normalsituationen, normalen geschichtlichen Umfeld sind sie oft eine gute Regierungspartei, eine vorsichtige Regierungspartei, die nicht verschlossen ist Reformen gegenüber, Veränderungen gegenüber. Aber sie haben gewöhnlich keinen Wertmaßstab dafür, ob die Reformen vernünftig sind. Nun sind vernünftige und unvernünftige Reformen, haben eins gemeinsam. Es gibt ein starkes Argument, sie nicht zu radikal zu machen. Das sage ich auch als daran glaubend, dass eigentlich auch sehr radikale Reformen gegenüber staatlichen Institutionen, die Abschaffung vieler Organisationen notwendig wäre. Aber ich teile die Revolutionsskepsis. Das ist etwas, das müsste man aber auch verbinden mit einer sozusagen einer Reaktionsskepsis, auch ein Zurück mit den gegebenen Menschen, die ja unter bestimmten Reformbedingungen gelebt haben. Ein Zurück zu einem als ideal oder positiv imaginierten alten Zustand fällt unter das gleiche Argument. Vorsicht dabei. Große Vorsicht. Also, Konservative sind eine genuine Regierungspartei, aber eine ohne Richtung. In der Richtung ist Frau Merkel mit wenigen, allerdings ziemlich finsteren Ausnahmen eine geborene Konservative. Dieses Durchwursteln sozusagen, was man ihr vorwirft und was man vielen vorwirft, ist in vieler Hinsicht einfach vernünftig. Nicht in allen, ich habe das hier an dieser Stelle auch schon gemacht, man kann da sehr viel, sehr zu Recht kritisieren. Aber es ist konservativ, vorsichtig, schrittweise sich vortasten. Heraus aus der tiefen Skepsis gegenüber allgemeinen, großartigen Plänen, gegenüber den Fantasien von Sozialplanern und so etwas. Aber es hat keine wirkliche Richtung. Es gibt Stabilität, kann über lange Zeit Stabilität bringen. Es kann aber auch dazu führen, dass Probleme verschärft werden, weil das konservative Argument übertrieben wird gegen Reformen. Und es hat, dass es keine Richtung hat, erläutere ich mal an einem Beispiel. Als es noch keine staatliche Sozialversicherung gab, war das konservative Argument noch sehr stark gegen so ein staatliches Konstrukt, das Setzen auf individuelle Hilfe, das Setzen auf gewachsene familiäre und andere Zusammenhänge. Jetzt, wo wir um die 150 Jahre, fast 150 Jahre Tradition der Sozialversicherung haben, ist natürlich des Sozialversicherungssystems und des damit verbundenen Umverteilungssystems, ist natürlich das konservative Argument auf der anderen Seite. Es einfach abzuschaffen, würde sicher viele unvorhergesehene Folgen haben. Liberale würde sagen, ja, unvorhergesehene Folgen hat alles, auch das Nichtstun hat unvorhergesehene Folgen. Aber natürlich sind diese seine Institutionen, wie zum Beispiel der deutsche Sozialstaat, ist verankert und hat beeinflusst, ist verankert im und hat beeinflusst das Leben vieler Menschen, die Lebensplanung vieler Menschen. Das kann man nicht einfach abschaffen, so leid mir das auch persönlich tut und so gerne ich es hätte. Sondern man kann nur vorsichtig herausgehen. Und zwar, das ist ein erweitertes konservatives Argument. Derartige radikale Eingriffe in gewachsene Institutionen führen zu unweigerlich zu Unsicherheit, zu Verunsicherung. Das ist per se noch nichts Schlechtes, aber dann in vielen Fällen auch zu Raum für Gruppen, für Ideen, für Stimmungen, die diesen sozialplanerischen Impetus dann wieder teilen und noch stärker machen. Es entsteht ein Vakuum und das bringt wahnsinnige Folgen oft mit sich. Der deutsche Nationalsozialismus ist nicht etwa eine konservative Bewegung, um Himmels Willen. Es ist das Gegenteil. Er ist ja das perfekte sozialplanerische Modell geradezu. Und das ist entstanden in einer institutionellen Krise, in einer Krise, wo Institutionen aus den verschiedensten Gründen nicht mehr funktioniert haben oder nicht mehr Vertrauen generiert haben bei den Menschen. Mit einer schwierigen ökonomischen Situation, mit einer illiberalen wirtschaftlichen Politik, das vergisst man gern, mit Politikern, die ihren Aufgaben nicht gewachsen waren, all das. Und dann konnte sich ein solches sozialplanerisches, zutiefst sozialistisches, zutiefst übrigens antikonservatives Projekt durchsetzen, wenigstens für eine bestimmte Zeit. Dass es auch von Konservativen unterstützt wurde, aber auch von Konservativen bekämpft wurde, tut nicht zu dem Argument. Es ist ein Projekt, von oben eine ganze Gesellschaft umzugestalten. Von oben und aber an allen Gliedern umzugestalten. Bis tief in das Denken der Menschen hinein. Das ist das blanke Gegenteil zu Konservativismus. Konservative glauben zu haben, haben eine Vorstellung als Gesellschaft eher eines Baums oder eines Waldes, der sich sehr langsam ändert, der sich ändert, aber sehr langsam ändert und wo viele gewachsene Strukturen, viele gewachsene Zusammenhänge sehr bedeutend sind. Und das ist im Übrigen auch wieder etwas, was Hayek geteilt hat, diese Beschreibung. Allerdings, und hier trennen sich konservative und liberale Wege wieder, da es nicht den, zumindest in diesem Kernargument, nicht den Kompass der individuellen Freiheit gibt, kann es auch zu einer Erstarrung führen und kann es auch dazu genutzt werden, Veränderungen, auch Veränderungen Richtung Freiheit, auch graduelle Veränderungen abzuwehren. Also, dass es keine wirkliche Richtung in eine bestimmte, entweder in bestimmte Prinzipien oder in bestimmte Gesellschaftsformen und so gibt, ist ein Vor- und Nachteil zugleich. Deshalb ist aus meiner Sicht das konservative Argument immer ein korrektives Argument und ein ganz vernünftiges Argument für Regierungen, wenn sie denn wirklich konservativ sind und das nicht nur sich nicht nur so nennen oder darauf beziehen. Es ist vernünftig, staatliche Politiken zu beschränken uns zu reformieren hin zu mehr individueller Freiheit, hin zu mehr, Entschuldigung, hin zu weniger Interventionismus und Dirigismus. Das ist alles richtig. Aber es sollte maßvoll geschehen. Und Konservative sind eine gute Kraft, und das lassen sie aber vermissen in letzter Zeit, jedenfalls in der Politik, wenn es darum geht, alle möglichen verrückten Experimente und Pläne zu stoppen oder zumindest zu verlangsamen. Vielleicht sogar mal Politik auf bestimmten Feldern handlungsunfähig zu machen. So, nun habe ich viel über den Wert geredet von des konservativen Arguments. Ich glaube, dass die konservativen Parteien heute die meisten nicht ihrem Namen gerecht werden, dass sie eben nicht konservieren wollen und nur langsam weiterentwickeln wollen, sondern dass sie entweder auf den sozialplanerischen Gestus der Linken eingestiegen sind oder dass sie in einer anderen bestimmten Weise revolutionär sind, wie einige Konservative in den USA oder welche, die sich so nennen, die zurück zu irgendetwas wollen. Doch das klang ja bis jetzt eben alles so sehr innovationskritisch und skeptisch gegenüber Innovation. Und darum will ich das zum Schluss nochmal etwas einordnen. Aus der Sicht der Freiheit ist Innovation etwas Gutes und Freiheit ist die Notwendigkeit, ist die notwendige Voraussetzung von Innovation. Aber Innovationen sollten von Individuen kommen. Auch neue Institutionen, neue Organisationen, technische, wissenschaftliche Innovationen ohnehin. Und dafür ist es wichtig, dass es gleichzeitig ein nicht staatlich generiertes, sondern natürlich gewachsenes System gibt, in dem Menschen zusammenleben. Klare Regeln, klare Prinzipien. Wir brauchen den Staat nicht, um moralische Prinzipien zu schaffen oder zu generieren oder gar moralisch zu führen. Aber wir müssen den Staat geradezu daran hindern, das zu tun. Denn die Gefahr besteht, moralische Prinzipien, Werte und so etwas überzustülpen einer Gesellschaft. Dazu ist der Staat nicht da. Dazu ist auch wenn er mehrheitlich legitimiert ist. Nein. Staat hat sich aus moralischen Fragen weitgehend rauszuhalten. Er hat Gesetze umzusetzen. Die werden von moralischen Überzeugungen beeinflusst, ganz ohne Zweifel. Und das ist auch gut so. Und deshalb verändern sie sich auch, weil sich vieles verändert. Aber der Widerstand der Konservativen gegen Innovation, gegen Konstruktion, gegen zentralisierte Konstruktion, gegen zentralisierte Anmaßung, Menschen ihren Lebensstil vorzuschreiben, der ist gut. Was nicht so gut ist, ist die Skepsis, wenn sich die Skepsis erstreckt auf individuelle Innovation, auf neue Lebensformen, auf technische Innovation, auf die Umsetzung von Technik. Das brauchen wir den Staat gar nicht. Aber wir sollten viel ausprobieren. Staaten sollten die Möglichkeit geben, möglichst viel auszuprobieren. Genau. Das betrifft Technik, Wissenschaft und es betrifft auch Lebensformen. Es ist nicht am Staat festzulegen, wer wie zusammenlebt. Er sollte nicht erzwingen, dass Leute in bestimmter Weise zusammenleben. Aber es ist auch nicht die Aufgabe, es zu verbieten. Hier sind dann übrigens die Konservativen oder Konservative, die für den Punkt der Werte sehr stark betonen. Wenn sie es zu Ende denken, sehr nah an den Libertären. Wenn sie sagen, der Staat sollte das nicht tun. Aber auch Konservative sollten da nicht fordern, der Staat sollte bestimmte Lebensformen erzwingen. Er sollte aber auch keine Lebensformen verhindern, sofern die Leute selbstverantwortlich handeln. Das betrifft genauso Technik und Ähnliches. Ein vernünftiger Konservativismus kann eine gute Bremse gegen allen möglichen Wahnsinn sein. Ein übertriebener Konservativismus, der sozusagen rückschrittlich ist, unterliegt dann dem gleichen Argument, dem die Sozialplaner, die irgendwie eine holde Zukunft versprechen, unterliegt. Nein, wir können auch die Vergangenheit, wir können sie schon nicht vollständig beschreiben, wir können versuchen, sie zu verstehen, wir können sie aber auch nicht wiederherstellen. Das würde nämlich auch bedeuten, die Menschen umzuerziehen. Das wird nicht passieren, oder es sollte jedenfalls nicht passieren, sage ich mal vorsichtig. Und deshalb ist das konservative Argument heute weiterhin sehr wichtig, auch wenn der Machbarkeitswahn bei immer mehr Menschen, vielleicht auch nicht bei immer mehr Menschen, bei vielen Menschen da ist. Die Skepsis gegenüber einfachen Lösungen, gegenüber radikalen Lösungen, politischen Lösungen ist sehr gerechtfertigt. Auf der anderen Seite sollten wir auch immer daran denken, oder sollte man immer, oder vielleicht sollte ich immer daran denken, ich will auch nicht versuchen, hier generelle Denkanweisungen zu geben, aber kann man immer daran denken, dass Innovation, dass Neues notwendig ist, nicht vom Zentrum, und dass viele Innovationen auch wieder verworfen werden, dass man sie ausprobieren kann und wieder verwerfen kann. Und dafür muss auch Raum sein. Dafür sollte Raum sein. Und ein sozusagen liberal geläuterter Konservativismus oder freiheitlich geläuterter kann immer sagen, ja, und gerade deshalb wollen wir ja die gewachsenen Bindungen eben nicht zerstören, sondern erhalten oder ihnen die Möglichkeit geben, sich zu erhalten. Und auf diesem Humus dann sozusagen können sich Innovationen entwickeln. Und dann werden sich Anpassungsprozesse im menschlichen Denken, vielleicht auch in Werten und vielem anderen, vollziehen. Konservativismus kann nicht logisch konsistent auf eine feste, ewige Wertebasis verweisen oder auf eine feste, ewige Institutionenbasis. Dann verfällt er nämlich dem gleichen Irrtum, dem die Sozialisten und die Linken verfallen, dass sie sozusagen, dass es ein System gibt, was man nur noch umsetzen muss, was man nur erreichen muss, eine Utopie. So, das waren meine Gedanken, die waren sehr unvollständig. Ich glaube weiterhin, dass konservatives Denken außerordentlich notwendig ist, dass man sich mit ihm auseinandersetzen muss und oft auch in Einzelfällen auseinandersetzen muss, weil man natürlich in vielen einzelnen Politikbereichen darüber nachdenken muss, was ist zu bewahren und welche wünschenswerte Reform geht vielleicht auch zu weit. Und natürlich auch als Schutzschild gegen nicht wünschenswerte Veränderungen. Damit bedanke ich mich. Hoffe, ich lasse meine Zuhörerinnen und Zuhörer nicht ratlos, aber doch mit vielen Fragen und Denkanregungen zurück, weil ich glaube, dass es wirklich ein spannendes Thema ist. Und verbleibe bis zur nächsten Woche und tschüss.
Sie hörten die Sendung Asozial, den marktradikalen Kommentar zur Politik und dem ganzen Rest von und mit Sascha Tamm. Für Sie bereitgestellt vom Sender Lightbeat Radio und dem Portal Eigentümlich Frei. Bitte unterstützen Sie unsere alternative Medienarbeit durch eine Spende auf lightbeatradio.de oder durch ein Abonnement von Eigentümlich Frei über efmagazin.de. Helfen Sie uns, die frohe Botschaft auf vielen weiteren Podcasts zu verbreiten. Selbstbestimmung ist die Essenz der Freiheit, nicht Mitbestimmung.